couch, Tifo.
Yeah.
With Torsen.
Hello, hello.
Hey now.
Meow.
Yeah, yeah.
Oh yeah, oh yeah.
Who loves you, baby?
Baba Booey.
Wir brauchen den Regen. Konnte ich jetzt schon zweimal Leuten sagen, die total nass waren, weil die von den jetzt einsetzenden Regenfällen auf dem Rad oder zu Fuß überrascht worden waren. Man muss es aber ernst sagen, sonst ist es nicht nervig. Wir brauchen den Regen. Das impliziert, dass man mehr weiß als andere, dass man mit der Landwirtschaft in Sync ist. Das ist ja immer meine Lieblingsmeldung, wenn es heißt, oh, die große Dürre, Deutschland ist so dürre. Es regnet hier praktisch, was, 250 Tage im Jahr. Und nur weil die Versager nicht in der Lage sind, dieses super wertvolle Wasser aufzufangen, sondern es einfach so durch Bäche und Springbrunnen und was weiß ich noch alles durchjagen. Deswegen gibt es hier halt eine Dürre, weil es halt ein Fehlmanagement ist, ein ganz krasses Fehlmanagement. Würde man das wertvollste Gut der Welt, und es ist wertvoller als Uranium und wertvoller als, wie heißt das Zeug, was in Afghanistan ist und warum die da rumkämpfen, was in den Batterien drin ist, blablabla. Das Zeug, ohne Wasser kannst du nichts machen. Also notfalls kannst du ohne Auto, ohne Verbrennungsmotoren existieren, aber ohne Wasser kannst du es nicht. Und das kriegen diese Vollpfosten hier nicht hin. Aber es wundert mich nicht. Außerdem, in der gesamten Welt sieht es ja nicht anders aus. Ich hatte euch ja schon verdorben, die Karibik, weil das da eine unglaubliche Sauerei ist mit dem Seegras. Das wird immer mehr. Das ist jetzt ein gewaltiger, milliardengroßer Teppich zwischen Afrika und Amerika. Der treibt daher, weil die eben sorglos Düngemittel ins Meer kippen und einfach durch die Flüsse reinlaufen lassen. Das ist immer schlecht. Man braucht nicht an Strände zu gehen, die in der Nähe von Flüssen sind. Die sind immer versifft, weil die Flüsse nie irgendwas Gutes mitbringen. Man muss möglichst gucken, dass keine Flüsse in der Nähe sind. Dann kann es funktionieren, weil normalerweise bringen Flüsse Algen und alles mit. War jetzt gerade in Florida. Die hatten letztes Jahr schon eine gewaltige Algenpest. Die Red Tide haben sie die genannt. Das ist nicht einfach nur nervig. Das ist auch tödlich für die Meeressäuger wie Delfine und Robben, die sterben da alle, viele Fische sind gestorben und die Leute, die haben brennende Augen, unglaubliche Atembeschwerden gehabt. Also es muss furchtbar geworden sein und das gab es jetzt dieses Jahr auch. Ich gucke mir immer ein paar Kameras an, so ein paar Webcams, da sieht es pristine aus, da sieht es fabelhaft aus, also an meinen Lieblingsplätzen, wobei der eine Ort, der hat keine Kamera, aber der andere, der hat eine und da habe ich zumindest aus der Entfernung nichts erkennen können, ob da irgendwas ist. Aber dass wir die Natur noch kaputt kriegen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich gerade noch so durchrutsche und dass ich das nicht mehr miterleben muss. Aber offensichtlich kriege ich jetzt noch die Endphase mit, wenn alles den Bach runtergeht, um einen platten Karlauer zu benutzen. Man kann nirgendwo mehr hinfahren. Ein weiterer Ort, den ich immer riesig fand, der sich erstaunlich lange gehalten hat und ich habe gerade noch die Schwanzphase, wenn ich das so sagen darf, der guten Zeiten miterlebt. Das ist Los Angeles, das war über die längste Zeit mein Lieblingsort. Das war halt eher so ein mystischer Ort. Da gab es noch den rauchenden Marlboro-Mann am Sunset Strip, kurz vor der Kurve. Der wurde dann ja dann auch abgemäht. Der Sunset Strip war noch cool. Jetzt ist es Premium-Immobilienlage. Da wird natürlich gebaut wie verrückt. Alle Clubs sind praktisch weg. Die kann man an einer Hand abzählen. Es gibt gerade noch die klassischen Clubs, die Mario Maglieri, den ich das Vergnügen hatte zu interviewen, gegründet hatte, Roxy, Rainbow und Whiskey. Und dann gibt's noch den Comedy Store, der ist in der zweiten Generation im Familienbesitz jetzt von The Dude, Polish, The Mies. Der und seine Familie, die managen den und der hat wohl wieder einen Uplift, also da geht's wieder voran. Abgesehen davon muss man nicht mehr hin. Mir hat's gerade einer erzählt, er hat gesagt, er ist immer gerne, so wie ich auch, in den Bergen rum, ist vom Lake Hollywood hochgehiked, hochgewandert ans Hollywood-Zeichen. Das ist jetzt relativ unangenehm, weil da überall finstere Gestalten lagern und kampieren. Auch wenn dir nichts passiert, du fühlst dich nicht wohl, weil viele von den Obdachlosen, die ja Los Angeles in den letzten Jahren überschwemmt haben, die sind auf extrem schweren Drogen. Sie sind teilweise geistig gestört und du weißt nie, in welchem Zustand die sich gerade befinden und wie verrückt die sind und ob die vielleicht dich anfallen. Also das sind Loose Cannons. Da kann jederzeit irgendwas passieren. Wird nicht so gerne darüber berichtet, passiert aber ständig, dass die Leute anfallen und, ich weiß nicht, beißen oder schlagen. Das muss gar keine Gründe haben. So ein Hiker, so ein Wanderer, der hat ja meistens nicht viel dabei. Die sehen dann irgendwas oder sehen das als Eindringen in ihre Privatsphäre. Also da kannst du auch nicht mehr hinfahren. Also ich sage, bleib zu Hause und wenn das Wetter so ist, dann kann man das eigentlich auch ganz gut aushalten. Und dass der Scheißladen Rewe einen ja ständig bescheißt, davon hatte ich ja mehrfach berichtet. Also das geht fast nie, also mehr als, dass es nicht passiert, passiert ist, dass da irgendwas falsch ausgezeichnet ist. Es ist nie zu hoch ausgezeichnet und dann kostet es weniger, sondern es ist immer zu niedrig ausgezeichnet und es kostet mehr. Leider orientieren sich jetzt an der Struktur des Supermarktes Rewe die anderen Supermärkte. Die sind alle gleich beschissen aufgebaut, nämlich, dass wenn man reinkommt, gleich Stress ist, weil da nämlich die Obstabteilung ist. Und wenn man ganz blöd drauf ist, dann macht man da auch noch die Selbstbedienungsbrotabteilung. Das heißt, du kommst rein und es ist schon scheiße. Welcher Versager das aufgebracht hat, das möchte ich gerne wissen. Denn wenn man, wie manche von uns, Markt- und Werbepsychologie studiert haben, dann weiß man, dass man dem Kunden ein möglichst stressfreies Einkaufserlebnis, wie die Amerikaner es nennen, My Shopping Experience, bescheren muss, damit er möglichst viel kauft. Wenn er gestresst ist, kauft er weniger, so wie ich. Wenn ich reinkomme, denke, ah, da stehen überall Leute. Ihr kennt das, ihr kommt jetzt rein zu jedem x-beliebigen Supermarkt, die neuen Lidls haben das jetzt alle kopiert und es ist erstmal Gewusel und du kommst nicht durch. Wenn du durch willst, ohne Obst zu kaufen, ist es stressig, weil dauernd einer steht und vernünftigerweise und richtigerweise sich sein Obst da zusammenkrammelt in die Plastiktüten, aber das ist so eng, dass du praktisch nicht vorbeikommst. Wenn du jetzt auf der anderen Seite bist und derjenige bist, der das Obst zusammensucht, der hat das Problem, dass er ständig weggejagt wird, der muss ständig zur Seite springen. Das haben irgendwelche Vollochsen haben das aufgebracht und ich nehme an, dass Lidl keine eigenen Markt- und Werbepsychologen beschäftigt, weil sonst wüssten die, dass das absoluter Schwachsinn ist. Bei mir in der Gegend hat ein Lidl wieder eröffnet und ich sah mich zu den schönsten Hoffnungen berechtigt, dass der jetzt schöner, besser und heller wird und so war es auch. Nur sie haben den Kardinalsfehler begangen, dass wenn man reinkommt, ist sofort Stress. Ich habe da so einen Fuzzi mit so einer Krawatte gesehen, den ich als einen der oberen angesehen habe, habe den gleich angemerkt. Ich habe gesagt, welche Flasche macht denn? Da sagt er, ja, das ist heute. Sage ich, nein, das ist nicht nur heute, das ist jeden Tag. Es ist immer stressig, wenn am Anfang gleich Leute im Weg stehen. Warum macht man am Anfang nicht irgendwas, was man so manchmal braucht? Waschmittel zum Beispiel. Waschmittel wäre doch ideal am Anfang. Das braucht man mal, aber da muss man nicht so lange rumstehen und nicht jeder braucht jedes Mal Waschmittel. Aber Obst nimmt man ja, jedenfalls wie ich, jedes Mal mit. Katastrophal. Und das Bescheißen, bei Rewe hatte ich das neulich wieder, die Blaubeeren 1,99, was haben sie berechnet? 2,49. Man könnte meinen, es ist vielleicht Seppeligkeit. Ich glaube, das hat Methode. Ich muss hier bei mir in der Gegend praktisch jeden Tag an so einem Dixi-Klo vorbeigehen, weil da irgendwas gebaut wird. Das scheint einen Verrückten zu geben, der da quasi drin wohnt oder der da dauernd drin ist, weil der macht da irgendwie so, hallo, was ist denn da? Also der findet es lustig, aus der Dixi-Toilette heraus die Leute anzuwenden, so dass die dann, wie bei versteckte Kamera, dann plötzlich zusammenzucken. Da würde man mich mit einer Kanone ankommen und sagen, na, leg mich um. Ich war noch nie... ich war nicht ein zweites Mal in einer Dixi-Toilette, als ich vor vielen Jahren gedacht habe, das wäre eine normale Toilette und bin da rein und bin schreiend zurückgesprungen, weil mich das schockiert hat, weil ich gesehen habe, was da drin liegt. Es ist das Widerlichste auf der Welt und ich habe immer einen anderen Platz gefunden und werde niemals, weiß nicht, was passieren müsste und wenn ich mir in die Hose mache. Das wäre mir noch lieber, als auf diese widerlichen Dinger zu gehen. Wer geht da bitte freiwillig rein, um nur um Leute zu erschrecken? Aber die Leute haben seltsame Hobbys.
Um noch kurz zurückzukommen auf Urlaubsziele. Der einzige Grund, und das würde ich noch verstehen, wenn man ins Ausland fährt, wenn man ein begeisterter Motorradfahrer ist, es gibt ja Orte, wo die das mit der Helmpflicht nicht so genau nehmen, beziehungsweise es gibt Orte, wo es gar keine Helmpflicht gibt. Also das ist auf jeden Fall mal in der dritten Welt so. Soweit ich weiß, in Indien, da gab es keine Helmpflicht. Ich bin auch nicht sicher, ob die Mexikaner das haben. Ich würde da halt nicht ohne Helm fahren, aber wer ein Outlaw-Biker meint zu sein, der muss natürlich ohne Helm fahren. Ganz sicher weiß ich jetzt in Colorado und in Florida, da ist keine Helmpflicht. Das heißt, wenn du einen Trupp von 6 Typen siehst, dann haben mindestens 4 keine Helme auf und ihre grauen Haare, sind meistens ältere Typen, die flattern da lustig im Wind. Achso, mit dem Couch-TV-Umzug, ich lasse das jetzt nochmal auf der jetzt bekannten Plattform, also bisher bin ich noch nicht runtergeflogen, also hatte ich ja gesagt, wenn das da nicht mehr ist, wenn der mich da runterkickt oder wenn der die zumacht, das soll angeblich Ende August erst sein. Also im Moment passt das alles noch, aber ich habe schon mal ein paar neue vorbereitet, so dass jetzt Couch-TV noch weiter verbreitet ist. Das heißt natürlich, das Zählsystem funktioniert überhaupt nicht mehr, weil es ja jetzt keine genaue Quelle mehr gibt. Also es gibt jetzt überall hier und da und ich habe keine Ahnung, wie viele Downloads und wie viele Streams das hat. Naja. Hatte kurz erwogen, dem vielleicht einen neuen Untertitel zu geben. Couch-TV, Berüchte aus München. Schlaglöcher und Arschlöcher. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, hinten rauscht jetzt gerade ein Gewitter runter, aber ich kann mir darauf keine Rücksicht nehmen. Hier wird gepodcastet, ob es jetzt rauscht oder nicht. Also das geht jetzt richtig runter, denn ihr wisst ja, wir brauchen den Regen. Ihr könnt ein Spiel machen. Ihr guckt euch die Harvey Weinstein-Filme an, der jetzt übrigens gute Chancen hat, freizugehen, weil er reich genug ist, sich die teuersten Anwälte zu nehmen. Der hatte doch massive Probleme und alle möglichen Tussen, die durch ihn Filmrollen gekriegt haben, die haben dann gesagt, er hat mich überhaupt sexuell belästigt und er hat von mir onaniert und dann in die Zimmerpflanze gekopuliert. Ja, okay, nur andererseits haben die auch Rollen gekriegt. Ja, und wenn man Rollen kriegt, dadurch, dass so ein Dicker sich einmal über einen drüber wälzt, das weiß ich nicht, das finde ich einen fairen Deal, weil das geht bei anderen Jobs nicht, weil das ist so einfach und lasst euch da nichts anderes erklären, Leute, die mit ihrer Schauspielkunst rumlotzen. In Deutschland sind die Leute so schlecht, weil das eine geschlossene Festung ist, das ist totale Inzucht. Das Niveau ist so niedrig, dass es jeder von der Straße besser könnte, aber diese Familien, die da in der Branche drin sind und die sich immer gegenseitig die Sachen zuschieben, die möchten nicht, dass andere an den Kuchen rankommen. Und deswegen geben sie es dann ihren Kindern weiter und deswegen seht ihr immer dieselben Namen. Nur international ist es so, dass man eben Chancen hat, reinzukommen, wenn man es mit dem Dicken treibt. Und seht ihr den Unterschied? Er hat ja viel gemacht hier, Harvey Weinstein oder Harvey Weinstein, wenn ihr das so nennen wollt. Dann versucht ihr mal rauszufinden, welche von den Schauspielerinnen ihn abgekaut haben und welche nicht. Ich sage euch, ihr seht keinen Unterschied. In anderen Jobs geht das nicht. Du kannst nicht plötzlich eine Boeing 747 fliegen, nur weil du dem Chef von der Lufthansa eingekaut hast. Das funktioniert nicht. Du kannst doch nicht mal einen Gabelstapler fahren von einem Tag auf den anderen. Das geht nicht. Nur als Schauspieler, da geht's. Es benötigt unglaublich wenig, um Texte, die jemand anders geschrieben hat, zu sagen, um sich dahinzustellen, was dir wiederum jemand sagt und zu gucken, was dir wieder jemand sagt. Dabei siehst du hübsch aus, da haben dich Leute fit gemacht, du siehst nie besser aus, als wenn du in deiner Großaufnahme bist und es ist nicht kompliziert. Es kann praktisch jeder, der es will. Und deswegen wollen das ja auch so viele. Und ich sage, oh, das ist meine Leidenschaft. Naja, die Leidenschaft ist, nicht zu arbeiten, nicht zu schreiben, nicht zu machen, sondern Texte präsentiert zu kriegen, die ein Profi geschrieben hat. Leichter geht's ja wohl nicht. Und deswegen habe ich nur bedingt Mitleid mit Keulen, die dann hinterher, nachdem der Dicke sie relativ groß gemacht hat, hingesagt, oh, dieses Monster, er wollte immer nur Sex. Ja, hättest es halt nicht machen, da wärst halt weiterhin Kassiererin geblieben, blöde. Man kann inzwischen nur noch drüber lachen, wie viel Geld verbrannt wird vom Staatsfernsehen, das wir ja alle bezahlen müssen. Monatlich mit der Zwangsgebühr, die haben einen Bedarf von 8 Milliarden. Man muss sich mal vorstellen, was man mit 8 Milliarden alles für ein Qualitätsprogramm machen kann. Und dann schaltest du da rein und siehst die Parteisoldaten da rumnervöseln und rumeiern. Oder du siehst diese selbstgestrickten deutschen Fernsehspiele. Oder du siehst diese Reportagen, die ganz klar immer ausgewogen, pseudo und einerseits, andererseits und dann sagte der Staatssekretär, ah, das ist sowas von zum Kotzen. Kein Mensch würde diesen Dreck vermissen und die wären seit 92 spätestens obsolet gewesen, weil seitdem haben die Privaten, die gekannt Leute, besser sind. Aber wenigstens liegen die uns nicht auf der Tasche. Deswegen die Leute sagen, ach, immer diese ganze Werbung da, hier was, du guckst 1:1, selber schuld, man nimmt das auf, die Festplatte und überspringt das, genau. Das dauert immer zwischen 5 und 7 Minuten. Wir haben jetzt anscheinend konditioniert. Ihr wisst, was konditionieren ist. Das war ursprünglich mal so ein Versuch von diesem hier, der so und so Hund, dass wenn der da irgendwie die Musik gehört hat, da gab's Leckerli und dann ist er ganz und hat gegeifert und so und wusste, hier, wie heißt der Pavlovsche Hund? Irgendwie Russe hat das gemacht. Jedenfalls, konditionieren muss nichts Schlechtes sein. Ich habe das jetzt rausgefunden, dass wenn man die Steuererklärung macht, die ja wenige Dinge, die besser werden, die haben uns jetzt 2 Monate mehr gegeben, finde ich sehr gut. Jetzt kriege ich noch mehr gemacht, weil immer, wenn ich Steuererklärung machen will, dann fallen mir 1000 Sachen ein, die ich vorher noch schnell machen muss. Deswegen habe ich eine saubere Wohnung. Ich habe mal den Abfluss durchgeputzt, der ewig verstopft war und lauter so Sachen, auf die komme ich dann, also je länger das ist, desto mehr meine ich, ich muss vorher noch was anderes machen, weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich es aber fertig gemacht. Normalerweise würde man meinen, man braucht bei sowas Wichtigen wie der Steuererklärung komplette Ruhe. Ich habe festgestellt, dass bei mir der R&B der 90er Jahre gut funktioniert. Dieses ganz Entspannte. Und da gibt es speziell einen Typen, der, ich weiß nicht, ob er mehr als 2 CDs hat. Ich habe sie alle beide. Der heißt D'Angelo. Der hat 2 CDs, die heißen Brown Sugar und Voodoo. Das ist jetzt nichts zum Sport machen, weil da passiert nicht viel. Ich nehme an, man hat die produziert, damit die Leute... Schätze ich mal so... Aber bei mir hat das einen völlig anderen Effekt. Ich habe plötzlich das Gefühl, wenn ich D'Angelo höre und speziell die Voodoo, die ist besonders gut dafür, dann kriege ich plötzlich das Gefühl, ich müsste meine Steuererklärung machen. Ist doch auch was Gutes. Vor 50 Jahren war es 1969. Dieses Jahr 69, 19, da jähren sich, da werden 50 Jahre alt folgende Vorfälle. Erstmal die angebliche Mondlandung, die ja massiv angezweifelt wird. Komischerweise ein Thema, das mich nie so interessiert hat, weil es mir eigentlich egal ist. Weil, haben sie gesagt, sie haben es gemacht, war es ein guter PR-Gag und für die Zeit war das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Es gibt halt 1000 Leute, die sich damit massiv beschäftigt waren und nein, und die Schatten stimmen nicht so. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ich will nicht sagen, das war so. Und ich bin aber auch nicht beleidigt, wenn es nicht so war. Also da bin ich jetzt komischerweise völlig, da bin ich schmerzfrei. Dann war ja noch das Negativ-Event, das Altamont Rock Festival auf der Altamont Speedway. Da war der Headliner, das waren die Stones. Nebenan haben noch die hier Jefferson Dingsbums gespielt, Starship, Airplane, wie immer sie sich damals genannt haben und noch ein paar andere. Das war wohl irgendwie nicht so präzise durchgeplant. Jedenfalls hatten die Rocker, die Angels, als Sicherheitskräfte, die damals noch anders als heute alle total drauf waren. Die waren auf, das waren Motorheads, also die waren alle auf Speed. Und die Dinge sind deswegen nicht so geschmeidig gelaufen. Und da gab es da Schlägereien mit dem Publikum. Und wenn man den, das gibt ja einen Film, der Gimme Shelter von den Stones. Da haben die Leute ja, die haben die Hände auf der Bühne. Also die kamen damals noch sehr nah ran an die Stars. Da ist dann auch einer abgestochen worden. Allerdings ist, glaube ich, auch ein Kind geboren worden. Das heißt, genau dieselbe Anzahl Leute ist gekommen. Das jährt sich 2019 zum 50. Mal. Und das, dann natürlich das, was mich am meisten interessierte, das sind die Tate-LaBianca-Morde. Wir erinnern uns, 9. und 10. August fuhren Mitglieder der sogenannten Manson-Familie, wobei er sie nie so genannt hat, sondern das hat der Staatsanwalt Bugliosi. Der hat dieses große Märchen erfunden, dass da dieser Kultleader ist, der da diese Leute angestiftet hat. Jetzt weiß man nicht, ob die das nicht gerne von selber aus gemacht haben, weil wenn ihr nicht Rasen mähen wollt, so wie ich früher, ich musste Rasen mähen, um, was weiß ich, um 5 Mark zu kriegen oder was, da habe ich das nicht besonders, da habe ich schnell gemacht, sagen wir mal, ja, um möglichst schnell fertig zu mähen, um an die Kohle ranzukommen. Wenn man aber die Leute nicht umlegen will, da sticht man nicht 57 Mal auf jemanden ein, da macht man es vielleicht einmal oder zweimal und die hatten richtig Mordlust, die waren geil drauf, Leute umzubringen, speziell diese Susan Atkins. Das Manson, der üble Drahtzieher ist. Außerdem, wenn du den reden hörst, glaubst du nicht, dass sich von dem irgendeiner was befehlen lässt. Das ist so ein kleiner Typ, der nicht ganz dicht ist. Und wenn der irgendwie rumschaut, will ich so, guck, was willst du denn? Das ist ungefähr, als wenn so ein Jockey kommt und dich anmeckert, ja. Die Geschichte habe ich nie ganz geglaubt. Und das wurde ja dann bestätigt, weil es ja diverse objektive Bücher gibt. Leute, die sich mit den Gerichtsakten beschäftigt haben. Hier ist zu nennen Michael White, The Railroading of Charles Manson. Nur mich hat das halt interessiert. Ich war mal da, wo die Morde passiert sind. Cielo Drive 10050 um in den Hills. Und im Waverly Drive, da weiß ich die Adresse nicht, weil die LaBianca-Familie nicht berühmt war. Da kann ich mir die Adresse nicht merken. Na, tut mir leid, da weiß ich die Adresse nicht. Aber ich habe mir beides angeschaut. Das sieht noch im Wesentlichen original aus. Das Haus haben sie nicht mal abgerissen, während das Haus, das damals der Regisseur aus Ungarn, der Kleine, Polanski mit seiner Frau Sharon Tate, schwanger, im, glaube ich, 6., 7., 8. Monat war. Und er war aber nicht da. Die haben das gemietet. Da sind die dann hin, Tex Watson mit den Mädchen. Die haben damals dieses Massaker am Cielo Drive gemacht und das jährt sich dieses Jahr zum 50. Mal. Und natürlich hat wieder einer ein Buch rausgebracht und hat gesagt, dass der CIA dahinter steht. In dem Fall glaube ich es nicht. Warum sollten die? Weil es waren ja keine Typen, die irgendwie prominent waren. Es war dann eine Frau dabei, die ich erst, vielleicht vor 2 Jahren, ist mir erst aufgefallen, wer die war. Nämlich gibt es einen schlechten amerikanischen Kaffee, die hieß Folger, und die Erbin davon, Abigail Folger, die fiel diesem Massaker auch zum Opfer. Die hätte normalerweise also ein wunderbares Leben vor sich gehabt, weil die war auf Partys und hätte also dieses Kaffeevermögen. Es wäre so wie, was ist eine bekannte deutsche Kaffeemarke? Das wäre so wie Frau Tschibo gewesen ungefähr. Und das ist dann alles in dieser Nacht vom 9. auf den 10. schiefgegangen. Die sind alle zermetzelt worden. Und dann gab es natürlich noch einige Loose Ends, nämlich im Guesthaus hinten. Die haben ja alle so große, so reiche Leute, haben immer noch einen Pool. Und da gibt es ein Poolhaus. Da hat ein Typ namens Garrison gewohnt. Das war so eine Art so Hausmeister. Und der will angeblich nichts gehört haben. Und da habe ich immer gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Wenn Leute um ihr Leben schreien und über den Rasen gejagt werden und jemand mit dem Messer hinter denen ist, da kannst du, das hörst du, egal was du gerade auf den Kopfhörern hast oder was du dir gerade anhörst. Und außerdem, wieso ist ihm nichts passiert? Weil wenn der die Musik laut gehabt hat, da wären die ja da reingegangen. Also da gibt's einiges Mysteriöse. Das sind die Dinge, wo ich mich gut auskenne. Und bei den, beim Kennedy, also der erste Kennedy, beim zweiten, da bin ich auch nicht mehr so sicher, weil da gibt's auch die wildesten Geschichten. Aber beim ersten ist auf jeden Fall klar, dass es ja nun 100% nicht Lee Harvey Oswald war, sondern dass das eine konspirative Geschichte war zwischen CIA und Mafia und dass on the grassy knoll noch ein paar Killer standen, dass die Kugeln, nicht ist wenig möglich gewesen, dass Oswald die geschossen hätte aus dieser beschissenen Knarre, die erst die war und dann war erst war es glaube ich eine deutsche Knarre und dann war es eine italienische, also glaube ich erst eine Mauser und dann komischerweise war es nachher eine andere, also da stimmt nichts. Also das war die größte und auch die schlampigste Vertuschung überhaupt, aber das war schon ein paar Jahre früher, das war 63.
Also flieg mit einem Hubschrauber zur Division. Lance, geh mit Mike mit und lass dir ein Surfbrett geben und bring mir meins auch mit.
Ich weiß nicht,
Sir. Was ist denn, Soldat?
Ich meine bloß, es ist ziemlich gefährlich da. Das ist Charlies Festung.
Charlie surft nicht!
Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs.
Ja.
Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben.
Was? Was?
Knisterpulver.de. Rubrik Alben.
Hey now. Yeah.